Die Radio Wissen. Hörsaal.
Der größte Fortschritt, den es in der Molekularbiologie jemals gegeben hat, beschäftigt uns auch heute. Die Gentechnik. Um das Jahr 2000 ist unser menschliches Genom, wie es in der Fachsprache so schön heißt, sequenziert worden. Und jetzt? Jetzt könnten wir loslegen mit den Experimenten, wie wir wollen, wenn es nicht die Ethik oder den Blick auf die Würde des Menschen gäbe.
Jung sterben, aber so spät wie möglich.
Nein, nein, wir wollen nicht euren Weiß, wir wollen nicht euren Gentreck, wir wollen nicht euren Scheiß.
Sie ist nicht ganz fehlerfrei, die Gentechnologie.
Menschenexperimente, die man machen würde, deren Risiken man nicht abschätzen kann.
Wir verändern dort etwas und verstehen wir das denn wirklich?
Er hat, wenn man so will, Leben geschaffen.
Welche Manipulationen eines zukünftigen Kindes wollen wir denn eigentlich in unserer Gesellschaft zulassen?
Also die Zukunft, kann man sagen, hat bereits begonnen.
Sollte man jetzt die Finger von den schönen neuen Möglichkeiten lassen, wie es die Gentechnik-Gegner fordern? Oder sollte man vielleicht zumindest versuchen, schwerkranken Menschen zu helfen? Kein Mensch kann das für alle tun. Die Meinung wird sich in der Gesellschaft bilden und sie kann sich selbstverständlich auch jederzeit wieder ändern. Dieser und andere Aspekte sind Thema der Expertendiskussion, die im Mittelpunkt des heutigen Hörsaals steht. Einer der Diskutanten ist der Professor Bernd Müller-Röber von der Universität Potsdam, der zunächst einen Impulsvortrag an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat. Den schieben auch wir natürlich vor die Diskussion.
Ich habe die Aufgabe, Ihnen darzulegen, was es eigentlich mit diesen neuen Technologien auf sich hat und was man damit machen kann. Und das versuche ich mal. Wir können die Erbinformation von Organismen bestimmen. Das können wir schon seit langem, seit den 70er Jahren etwa. Aber das war am Anfang relativ schwierig und das sind Dollar, 10 Dollar pro 1000 Basenpaare. Also es ist ein ganzes Stück DNA, ja, Bausteine. Um die zu ermitteln, brauchte man ungefähr 8000 Dollar vor 15 Jahren. Heute sind wir in einem ganz anderen Bereich. Heute bezahlen wir für die gleiche Arbeit, ja, für die gleiche Sequenzinformation, die wir aus einem Organismus extrahieren wollen, nur noch etwas um den Bereich von 8 Cent. Das heißt, wir haben hier einen Kostenfaktor von ungefähr 100 und 1000 drin. Das menschliche Genom ist bestimmt worden im Jahre 2000 etwa, ja, seit 15 Jahren kennen wir unser eigenes Genom, seit 15 Jahren kennen wir auch die ersten Pflanzengenome und zu dieser Zeit, da war das einfach sehr, sehr teuer, das ging in die Milliarden, die Erbinformation des Menschen beispielsweise zu ermitteln. Heute sind wir am anderen Ende, wir bezahlen heute für die Bestimmung der Erbinformation des Menschen vielleicht so etwas um 1000 Dollar oder 1000 Euro, also deutlich kostengünstiger geworden und das führt dazu, dass wir eine erhöhte Verfügbarkeit an Informationen haben, aus Organismen auf der Ebene der Erbinformation. Und wenn wir uns einfach dieses Jahr hier mal anschauen, das Jahr 2012, dann sind dort ungefähr 5000, die Erbinformation von 5000 neuen Organismen ermittelt worden. Wir sind inzwischen bei 2014, 2015, das geht hier steil nach oben. Was ich sagen will ist, wir haben heute keine Probleme mehr, die Erbinformation zu lesen von Organismen, sei es Menschen, sei es Tiere, sei es Pflanzen, sei es Mikroorganismen. Ja? Das machen heute viele Wissenschaftler. Und was daraus folgt, ist, dass wir eben eine hohe Verfügbarkeit an Informationen haben. Aber das sagt uns noch nichts darüber aus, was die Erbinformationen in die einzelnen Gene dort eigentlich tun. Und was wir dazu brauchen, um das geschickt machen zu können und effizient machen zu können, sind halt Verfahren, um die Erbinformation gezielt zu verändern. Bedarf ist es, basengenaue Modifikationen einzelner Gene durchzuführen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, hier geht es um die Sichelzellanämie. Sie kennen das aus der Schule noch, ein Krankheitsbild, das über einen Fehler in der DNA entsteht und man möchte gerne Methoden entwickeln, um solche Erbschädigungen möglicherweise zu korrigieren. Und dazu gibt es eben verschiedene Technologien, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und die haben dann eben solche Namen wie Talens oder Zinkfingernukleasen oder CRISPR-Cas9. Und ich will versuchen, mal anzudeuten, wo man steht mit dieser Technologie, was man machen kann. Ich möchte zwei Technologien erklären. Das eine ist die sogenannte Talen-Talen-Technologie. Und das ist eine Technologie, die geht zurück auf die 80er Jahre. Man kennt bestimmte bakterielle Krankheitserreger, die Pflanzen befallen, zum Beispiel dieses Bakterium Xanthomonas. Und man hat versucht zu verstehen, wie dieses Bakterium jetzt die Pflanzen infiziert und die Pflanzen krank macht. Das war Grundlagenforschung an Bakterien. Ja, und dann hat es lange Zeit gedauert, bis man einen grundlegenden Mechanismus dieser Pathogenität verstanden hat und hat gefunden, dass es in diesen Bakterien kleine Moleküle gibt, Proteine gibt, die die Bakterien bei ihrer Infektion in die Pflanzenzelle injizieren und die Pflanzenzelle damit umprogrammieren. Und dann hat man weiter untersucht und hat dann festgestellt, dass es hier offensichtlich Proteine gibt, die gezielt an die Erbinformation binden, an solche Sequenzen beispielsweise. Und eine der entscheidenden Publikationen ist von 2009 und eine deutsche Arbeitsgruppe, Ulla Bonas, ist eine Kollegin aus Halle. Was ich sagen will, hier haben auch deutsche Wissenschaftler einen wesentlichen Beitrag an der Entwicklung dieser Technologien. Und was man dann erreicht hat, ist Folgendes. Man hat damit künstliche molekulare Scheren hergestellt, die man so programmieren kann, dass sie an bestimmte DNA-Sequenzen in der Erbinformation binden. Wir sehen hier beispielsweise den Ausschnitt eines Chromosoms, die DNA-Doppelhelix. Und die Wissenschaftler können jetzt hingehen und können solche Nukleasen, solche Telnukleasen, Talens, konstruieren, sodass sie an ganz spezifische Sequenzen in der Erbinformation binden. Und diese molekularen Scheren schneiden dann die DNA auf. Ja? Man kann also ganz spezifisch in nahezu jedem Genom, in jeder Erbinformation die DNA schneiden. Und das hat bestimmte Vorteile. Das war bis vor kurzem noch nicht möglich. Was hat das für Vorteile? Dann kann der Wissenschaftler hingehen und kann eben eine solche molekulare Schere produzieren und kann sie so produzieren, dass sie an einen bestimmten Bereich der Erbinformation schneidet. Und dann kommt es durch diese molekularen Scheren, durch die Nukleasen, zu einem Schnitt in der Erbinformation. Ja? Und dieser Schnitt in der Erbinformation, der wird von den zelleigenen Prozessen wieder korrigiert. Ja, das sind Prozesse, die wir alle in uns haben, die jede Pflanze in sich hat. Das sind Reparaturmechanismen, die die Evolution mitgebracht hat. Was der Organismus normalerweise dann macht, er verbindet die beiden Teile hier wieder und dann ist das Chromosom wieder heile. Dieses Verbinden ist nicht ganz korrekt, da passieren Fehler. Ja? Und diese Fehler, die nutzt man aus bei dieser Technologie. Was man aber machen kann, ist dann Folgendes. Nachdem man einen solchen molekularen Schnitt gesetzt hat, kann man einen DNA-Fragment hinzugeben, das bestimmte Sequenzidentitäten besitzt und kann auf diese Weise etwa neue Sequenzen einfügen. Man kann Bereiche herausschneiden. Das ist sehr kompliziert. Es gibt viele technologische Fortschritte in diesem Bereich. Man kann nahezu alles machen, angefangen von Punktmutationen setzen bis hin zu größeren Deletionen, größere Bereiche aus der Erbinformation herausholen. Man kann sie wieder reinsetzen. Also die Möglichkeiten sind dort nahezu unbegrenzt, die man mit dieser Art von molekularen Scheren hat. Es gibt andere molekulare Scheren, die heißen Zinkfingernukleasen, die in ähnlicher Weise eingesetzt werden können. Das haben wir seit ein paar Jahren. Und das hat sich in Teilen auch durchgesetzt, aber ist nicht zum Renner geworden, sage ich mal. Das hat nicht jedes Labor gemacht. Das liegt einfach daran, dass es auch für einen Experten in der Molekularbiologie noch schwierig ist, diese Technologie anzuwenden. Aber es gab einen technologischen Fortschritt, der das gesamte Feld aufgerollt hat. Und auch hier gingen die Arbeiten zunächst einmal aus von Krankheitserregern, und zwar geht es hier, das ist diese Technologie, die CRISPR-Technologie. Dieses Protein, was wir hier haben, ist ein bakterielles Protein und das schützt einfach bestimmte Bakterien vor Befall mit Viren. Ja, Bakterien müssen sich auch schützen, haben eine Immunantwort und das ist ein sehr, sehr komplexer molekularer Mechanismus, den man erstmal aufklären musste und nach langer Zeit hat man dann ein System entwickelt, und das ist Biotechnologie dann, das sehr, sehr einfach aufgebaut ist. Das hat nämlich folgende Eigenschaften. Das ist die Take-Home-Message. Man braucht bei dieser Technologie, um Erbinformation gezielt zu modifizieren, eigentlich nur noch ein Protein. Das ist das sogenannte Cas9-Protein. Dieses Cas9-Protein bindet an die Erbinformation und bindet nicht irgendwo an die Erbinformation, sondern an einer spezifischen Stelle. Und diese spezifische Stelle wird durch ein zweites Molekül, durch diese RNA, das ist die Guide-RNA oder Light-RNA, definiert. Ja, ich brauche also nur ein Protein, eine RNA, eine Guide-RNA. Und über die Guide-RNA definiere ich dann letztendlich, wo im Genom, wo in der Erbinformation der Schnitt gesetzt werden soll von dieser Nuklease. Das ist auch eine Nuklease. Ja? Das heißt, ich habe immer das gleiche Protein, muss hier gar nichts verändern auf der Proteinebene, sondern muss nur die kleine RNA hier verändern und schon habe ich damit einen neuen Schnittpunkt in der Erbinformation definiert. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, wird bestimmt durch die Guide-RNA. Und das, was jetzt das Interessante daran ist, Da ich immer das gleiche Protein benutzen kann und nur die RNA hier, dieses kleine Molekül, modifizieren muss, kann ich damit gleich mehrere Zielsequenzen in einer Erbinformation quasi ansteuern. Ja? Man kann also mehrere Modifikationen durchführen mit einer sehr hohen Präzision. Das heißt, man kann beispielsweise bei Mikroorganismen 10 verschiedene Orte im Genom verändern, um beispielsweise dadurch metabolische Flüsse in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist von der Technologie her für einen Experten in der Molekularbiologie ist wie das Brötchenbacken. Das ist so einfach in der Technologie, dass das jedes molekularbiologische Labor kann. Und deswegen hat sich die Technologie auch so rasant durchgesetzt. Und das sieht man, es hat im Jahre 2012 eine Publikation gegeben. Und diese Publikation, die war ausschlaggebend für die rasante Entwicklung. Wir sehen hier die Publikationen pro Jahr, die wir zu dem Thema CRISPR haben. Wir haben seit den letzten 2 Jahren, seitdem diese Publikation erschienen ist, über 1000 Publikationen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, aus allen Bereichen. Das ist Humanmedizin, das ist tierische Medizin, das ist Pflanzenforschung und so weiter. Und warum war das eine wichtige Publikation? Naja, diese Publikation hat eben eine neue Technologie möglich gemacht. Ja? Eine neue Technologie möglich gemacht, die in einem normalen molekularbiologischen Labor sehr schnell gelernt werden kann von den Studierenden. Und wenn man sich die Historie anschaut, naja, das ist schon ein paar Jahre her, ja. 1987 sind die ersten Beobachtungen gemacht worden und dann hat man so nach und nach verstanden, wie diese Proteine funktioniert. Und jetzt sind wir halt da, wo wir die Technologie tatsächlich einsetzen können. Jetzt will ich ein paar Beispiele nennen, die aus aktuellen Forschung kommen. Für diese Genomchirurgie, Modifikation von Erbinformationen direkt im Genom, punktgenaue Veränderungen. Ich habe ein Beispiel für die Tiermodelle mitgebracht. Tiermodelle spielen in der Forschung, der medizinischen Forschung, der Grundlagenforschung eine wichtige Rolle und wir können seit einigen Jahrzehnten, 2 Jahrzehnten etwa, kann man sogenannte Knockout-Mäuse herstellen. Das sind Mäuse, denen fehlen bestimmte Gene oder ein Gen, das man aussucht. Und das ist ein sehr komplizierter Prozess, der dauert 1 Jahr. Man muss zunächst einmal embryonale Stammzellen mit der DNA zusammenbringen, dann muss man selektieren. Das ist ein komplizierter Prozess, dann muss man diese Zellen wieder einsetzen in Blastozysten, da wo die Embryonen sich entwickeln. Und das Problem dabei, was am Ende entsteht, das liegt einfach an der Technologie, die man hier hat, sind Tiere, die Chimär sind. Ja, die sind hinsichtlich ihrer Erbinformation, haben sie ein Mischgewebe. Und um das in den Griff zu kriegen, muss man diese Tiere dann wieder kreuzen, um dann eben Tiere zu bekommen, die in all ihren Zellen die genetische Veränderung tragen. Das ist ein langwieriger Prozess, der im Augenblick Standard ist, kostet viel Geld. Das Verfahren hat man aber verstanden. Seitdem es die CRISPR-Methode gibt, geht es ein bisschen schneller, deutlich schneller. Wir schaffen das, also nicht wir machen das nicht, aber die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, schaffen es nun innerhalb von weniger Wochen, mithilfe dieser Technologie Knockout-Mäuse herzustellen, ja, gendefiziente Mäuse herzustellen und das Ganze auch noch an verschiedenen Genorten zu machen. Das Ganze funktioniert einfach dadurch, dass man, wenn man hier 2 Tiere hat, männlich und weiblich, und die nimmt die Zygoten, dann kann man im Prinzip direkt in diese Zygoten dieses Cas9-Protein injizieren und diese Guide-RNA injizieren. Und wir sehen hier 2 Guide-RNAs, das heißt, mit dieser Injektion, die wir hier machen, würden 2 Gene letztendlich verändert werden in der Maus. Ja? Und dann muss man kultivieren, dann bringt man das Ganze zurück in eine Maus, in eine weibliche Maus, die trägt das Kind aus und dann hat man hier die genetisch modifizierte Maus. Und diese Maus, die ist nicht mehr Chimär, sondern die ist schon in all ihren Genen dann gentechnisch quasi verändert und deswegen ist dieser gesamte Prozess ist deutlich schneller geworden, verglichen mit der Technologie, die eigentlich bisher noch benutzt wird. Das hier ist noch nicht Standard in allen Laboren, das ist gerade erst kürzlich entstanden. Gentherapie. Zweites Gebiet, wo man möglicherweise diese Technologie einsetzen kann, kommen wir zurück auf die Sichelzellenanämie. Die geht zurück auf eine Mutation in unserem Körper. Das führt zu einer Veränderung in einem Hämoglobin und das kennt man seit langem. Und hier hat man ein entsprechendes Experiment nicht an Menschen gemacht, sondern an Mäusen gemacht und hat mit dieser CRISPR-Technologie dieses Gen korrigiert. Ja, ganz genaue Modifikation gemacht, das Gen korrigiert, hat das an Blutstammzellen gemacht, hat diese Blutstammzellen in die Maus zurücküberführt und hat damit eine Korrektur dieses Gendefektes erreicht. Ja. Und es geht eben nur, weil man nun tatsächlich mit dieser Technologie sehr genau Veränderungen durchführen kann. Ja, und das mit hoher Effizienz, was so bis vor kurzem noch nicht möglich war. Beispiel aus meinem Arbeitsgebiet, Pflanzenzüchtung und Ernährung. Auch da kann man diese Technologie einsetzen und da wird sie inzwischen auch sehr intensiv, zumindest in der Forschung, eingesetzt. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht aus der Pflanzenzüchtung. Hier geht es um Weizen und der Weizen ist anfällig gegen Mehltau. Hier sieht man die nicht veränderte Pflanze, die ist Mehltau befallen. Die Pflanze wird geschädigt dadurch. Und dann hat man mit Hilfe dieser molekularen Scheren gleich drei Gene verändert. Drei Gene musste man ausschalten. Man sieht, die Pflanze ist immer noch anfällig für den Mehltau. Wenn man A-B-Gene ausschaltet, A-D immer noch anfällig für den Mehltau. Und nur dann, wenn alle drei Gene ausgeschaltet wurden, ja, dann ist die Pflanze tolerant gegen den Mehltau. Sie wird nicht mehr vom Mehltau befallen. Und so etwas, ja, wäre mit klassischen Technologien kaum möglich gewesen. Mit klassischer Züchtung kaum möglich gewesen, als auch mit klassischen Transgentechnologien nicht möglich gewesen, weil man eben bisher in Pflanzen eine zielgenaue Veränderung der Erbinformation nicht vornehmen konnte. Ja, jetzt kann man es machen. Ja. Und die Veränderungen, die man hier eingeführt hat, sind minimal. Sind ganz kleine Veränderungen, die lediglich dazu führen, dass diese drei Gene nicht mehr funktionsfähig sind. Ja, man muss hier gar keine fremde DNA einführen. Ja. So, und das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel, wo man diese Technologie einsetzt, noch nicht standardmäßig, aber in der Forschung, ist das sogenannte Trait Stacking. Wenn man also mehrere Eigenschaften in einer Pflanze verändern möchte, dann kann man das dann so machen, dass man mit dieser Technologie ein bestimmtes Gen einführt. Ja, dann hat man eine veränderte Pflanze und dann kann man direkt dahinter, hinter dieses Gen, ein zweites Gen einführen und eine Genvariante einführen. Man kann diese Gene also quasi wie eine Kette aneinander reihen und dann in der Pflanze verändern. Und das hat den riesigen Vorteil, dass solche gekoppelten Gene, die können Sie dann über eine normale klassische Züchtung wieder sehr leicht in andere Pflanzen einkreuzen. Ja, was nicht möglich ist, wenn diese Gene auf unterschiedlichen Chromosomen beispielsweise verteilt sind. Dann würden die nach Mendelschen Regeln aufspalten und das vermeidet man auf diesem Wege. Ja, und das ist auch etwas, was mit klassischer Gentechnik überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Ja, hat man versucht, hat aber nicht funktioniert. Also auch hier ein wesentlicher Fortschritt in der Technologie. Wie gesagt, wird noch nicht benutzt, aber es wird nicht lange dauern. Damit den Wissenschaftlern das Leben leichter gemacht wird, gibt es natürlich eine ganze Reihe an Software, an Werkzeugen, bioinformatorischen Werkzeugen, die über das Internet abrufbar sind. Zum Beispiel, wenn jemand eine Pflanze mit CRISPR-Technologie verändern möchte, dann findet er hier die entsprechenden Informationen. Rechtliche Implikationen. Ja, es geht hier um neue Züchtungstechniken. Und wir haben ja schon lange Mutationen, Veränderungen, Genveränderungen in Pflanzen, die ungezielt verlaufen, durch Chemikalien beispielsweise oder Radioaktivität. Das ist der klassische Weg, wie man Pflanzen mutagenisiert, wie man ihre Erbinformation verändert. Das sind ungezielte Eingriffe, die kann man nicht steuern, aber die sind eben Standard seit vielen Jahren und Jahrzehnten, die fallen nicht unter das Gentechnikgesetz. Wie das mit solchen Pflanzen ist, die man mit Hilfe der CRISPR-Cas-Technologie herstellt, Beispiel Weizen, den ich genannt hatte, ja, mehltau-resistenter Weizen, wo keine Fremdgene enthalten sein müssen, wo man keine Antibiotikaresistenzgene drin haben muss, wie werden diese Pflanzen eigentlich in Zukunft behandelt werden? Wird man die als transgene Pflanzen behandeln, dann müssten sie nach dem Gentechnikgesetz behandelt werden. Das muss entschieden werden. Gut, zukünftige Anwendungen geht ganz deutlich in die Richtung Multiplex-Genom-Modifikationen, sodass man komplexe Erbkrankheiten studieren kann. Man wird in die Gentherapie gehen. In der Pflanzenzüchtung ist das der Durchbruch schlechthin. Ja, es können damit tatsächlich Sachen gemacht werden, die im Sinne einer Züchtung eingesetzt werden können, was vor 2 Jahren überhaupt nicht denkbar war. In der Biotechnologie nutzt man diese Technologien beispielsweise für Metabolic Engineering, um interessante Inhaltsstoffe zu produzieren. Ein wichtiger Aspekt, der bisher noch nicht abschließend geklärt ist, ist die Frage der sogenannten Off-Target-Effekte. Also wenn man eine solche molekulare Schere nimmt und verändert in einer Position etwas, gibt es nicht doch an anderen Stellen in der Erbinformation Veränderungen, die man nicht haben möchte. Das muss noch geklärt werden. Gut, damit bin ich am Ende und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.
Mit Wundertechnik begriffen wie CRISPR-Cas, die der Genmanipulation Tür und Tor öffnen, befassen sich außer Müller-Röber jetzt auch die anderen Fachleute in unserer Sendung. Professor Jochen Taupitz, Medizinrechtler an der Universität Mannheim und Professor Boris Fese vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Diskussion leitet der Wissenschaftsjournalist Thomas Prinzler. Es beginnt aber Jochen Taupitz.
Je mehr technische Möglichkeiten wir Menschen haben, umso stärker stellt sich natürlich die Frage, ob wir wirklich alles machen dürfen, was wir können. Das ist eine rhetorische Frage natürlich, denn genauso könnte man umgekehrt fragen, dürfen wir nichts, was wir können. Also diese rhetorischen Fragen, die sollten wir beiseite lassen, aber wir sollten uns zu Beginn vor Augen führen, dass wir zum Glück hier in Deutschland und in Europa überhaupt in einem freiheitlichen Rechtsstaat leben. In einem freiheitlichen Rechtsstaat, in dem prinzipiell alles das erlaubt ist, was nicht der Gesetzgeber mit guten Gründen hinreichend deutlich verboten hat. Das ist übrigens eine andere Fragestellung, die wir Juristen an den Tag legen als die Ethiker oder die Philosophen. Die fragen berechtigterweise, was dürfen wir Menschen? Dürfen wir wirklich alles, was wir können? Wenn wir Juristen und insbesondere Verfassungsjuristen immer fragen müssen, was hat der Staat mit guten Gründen verboten? Das ist dann verboten und nur das ist verboten. Wenn es jetzt um diese neuen technischen Möglichkeiten geht, dann muss der Staat natürlich für seine Verbote triftige Begründungen finden. Und diese triftigen Begründungen liegen insbesondere natürlich in den Risiken, die mit den neuen Technologien verbunden sind. Und da ist es nun so, dass wir in Deutschland kein einheitliches Gesetz haben, das alle diese Technologien, diese Gentechnik erfasst, sondern wir haben für verschiedene Sektoren spezifische Rechtsregeln. Das Gentechnikgesetz erfasst beispielsweise nicht Maßnahmen, die am Menschen selbst durchgeführt werden, also medizinische Versuche, Gentherapie. Das wird vom Arzneimittelgesetz erfasst und zum Teil, aber nur ganz zum Teil vom Embryonenschutzgesetz. Ich fange mit diesem Embryonenschutzgesetz an, in meinen kurzen einführenden Worten, weil das, glaube ich, die Sorgen sind, die den meisten auf den Nägeln brennen. Wird das Designerbaby jetzt möglich, wenn man immer genauer in das Genom eines Menschen hier hinein agieren kann, immer genauer eine Veränderung vornehmen kann, wird das nicht dann der Weg zum Designerbaby? Diese Frage ist durchaus berechtigt. Der Gesetzgeber verbietet eine Keimbahntherapie. Und zwar unabhängig davon, welche Methode angewendet wird, jede Manipulation, jede Veränderung der menschlichen Keimbahn ist verboten, wenn sie nicht nur im Labor stattfindet, also nicht in einem Lebewesen, das dann zur Geburt herangeführt wird, also wenn es an Zellen gemacht wird, die nicht zur Fortpflanzung verwendet werden, dann ist das erlaubt. Aber alles das, was in die Geburt eines Menschen führen kann, ist verboten, sofern eine Manipulation der Keimbahn vorliegt. Und jetzt ist ganz interessant, wie der Gesetzgeber dieses Verbot begründet hat. Nicht etwa mit der Menschenwürde, weil dann das Designerbaby nach dem Willen der Eltern, der Fortpflanzungsmediziner geschaffen wird, weil dann die Würde unserer Menschheit insgesamt verändert wird, wenn wir die Kinder jetzt nach unseren Plänen machen können. Nein, der Gesetzgeber hat es ausschließlich damit begründet, dass man nicht absehen kann, zum damaligen Zeitpunkt, 1990, welche Risiken für das später dann geborene Kind aus dieser Keimbahnmanipulation entstehen. Also es sind Menschenexperimente, die man machen würde, deren Risiken man nicht abschätzen kann. Wenn nun aber diese neuen Technologien immer sicherer werden und man irgendwann vielleicht mal sagen kann, ja, man kann absehen, was man mit dieser Manipulation anrichtet, dann fällt natürlich diese Begründung weg. Und dann richtet sich die Frage auf eine ganz andere Ebene, nämlich welche Manipulationen eines zukünftigen Kindes wollen wir denn eigentlich in unserer Gesellschaft zulassen? Die berühmten blauen Augen oder die blonden Haare, wollen wir es Eltern, wollen wir es Fortpflanzungsmedizinern erlauben, dass sie so etwas gezielt herbeiführen oder ausschalten? Oder wollen wir nicht nur Krankheiten verhindern, also Leiden für das zukünftige Kind verhindern?
Herr Taubitz, Sie verbrauchen sozusagen Ihre gesamte Redezeit und wir wollen an späterer Stelle noch etwas von Ihnen hören. Müller-Röber hatte gesagt, Gentherapie in dem Sinne gibt es noch nicht. Nun sind Sie Leiter einer Arbeitsgruppe und Professor.
Ich glaube, das ist eine Frage, wie man es definiert. Also es gibt auch in Europa jetzt eine Gentherapie, die tatsächlich zugelassen ist und von den Krankenkassen bezahlt wird. Aber natürlich sind die ganz überwiegenden Zahlen an Studien, die laufen, sind Studien, die eigentlich noch in der frühen Phase sind, die darauf ausgerichtet sind, zu zeigen, dass die Therapie nicht schädlich ist für den Patienten. Es geht eigentlich noch gar nicht darum, in den meisten Studien wirklich einen Vergleich mit der besten Therapie zu machen, sondern erstmal darum, schadet es dem Patienten. So gesehen kann man eine Studie, die in so einer Phase ist, in der Phase 1 nennen wir das, das sind also die allerersten Studien, nicht als Misserfolg bezeichnen, wenn sie nicht gezeigt hat, dass ein Patient gesund geworden ist. Das ist auch so ein bisschen vielleicht rauskommend aus dem Hype, den es dann in den 90er Jahren gab, dass man dann gleich erwartet hat, dass man die Patienten alle heilt. Aber das Problem ist natürlich, dass man solche Studien in der Regel an Patienten macht, die schon keine andere Therapie mehr haben. Und wenn man dann einen Krebspatienten hat, der mit allem, was man hat, behandelt wurde und das hat alles nichts gebracht, der wird dann auch nicht mit Gentherapie geheilt. Und das war so vielleicht die falsche Erwartung, die an das Feld herangetragen wurde und die teilweise aus dem Feld auch geweckt wurde. Also dieser Hype wurde ja auch von den Wissenschaftlern selber mit betrieben. So gesehen entwickelt die Gentherapie sich gerade in den letzten Jahren sehr rasant, auch hinsichtlich dessen, dass es inzwischen tatsächlich geheilte Patienten gibt, die wir in den 90er Jahren eben noch nicht hatten. Insbesondere in zwei Bereichen, in dem Bereich, wo die Gentherapie eigentlich herkommt, die Behandlung von monogenen Erbkrankheiten, also schweren Krankheiten, die angeboren sind, wo man sich vor 50 Jahren schon die Idee entwickelt hat, das wäre ein Feld, was man mit Gentherapie behandeln kann. Und jetzt, sagen wir mal 40 Jahre später, Anfang der 2000er, gab es dann wirklich die ersten Fälle, wo das funktioniert hat. Und in den letzten 3-4 Jahren ging es sehr rasant im Bereich auch der Onkologie, also bei der Behandlung von Krebs, wo dann tatsächlich Patienten, von denen man dachte, denen hilft nichts mehr, erfolgreich mit Gentherapie behandelt wurden. Und in Amerika ist es jetzt so, dass Dutzende Studien mit solchen neuen Immuntherapien, Immungentherapien laufen, wo zumindest bei einigen tatsächlich spektakuläre Erfolge erzielt werden. Wir sind jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo es in Deutschland da fast nichts gibt an klinischen Studien. Aber ist das jetzt wieder vielleicht auch ganz gut, mal abzuwarten? Oder müssen wir jetzt vorangehen? Das ist natürlich.
Es sind ja zwei Begriffe schon gefallen, die für mich als wissenschaftsaffiner Mensch durchaus das Feld umreißen: Hype und Revolution. Und wenn ich offen bin für technologische Dinge, für Möglichkeiten, werde ich als Journalist auch ganz schnell wieder von der Realität eingeholt. Und von meinen Kollegen und Freunden, das ist ja gehypt, da gibt es gerade Fördergelder, die versprochenen Erfolge, das hatten wir ja schon, stellen sich so nicht ein. Und nun dieses CRISPR-Cas, das soll nun die Revolution sein. Wenn man liest, ein Werkzeug gegen AIDS, gegen Krebs, gegen Herzinfarkt, für tolle, dem Klimawandel angepasste Pflanzen, alles schon im nächsten Jahrzehnt. Also auch diese Versprechungen der Zeiträume sind wieder sehr nah. Es wurde vor 2 Jahren vom Magazin Science als die größte Entdeckung des Jahres gefeiert. Da fange ich und sicherlich der ein oder andere in der Öffentlichkeit schon an, Bauchschmerzen zu kriegen und zu fragen, ist es mehr als ein Hype? Ist es wirklich das? Herr Müller-Röber, jetzt fangen Sie an.
Man sieht es ja an den Publikationen. Ja. Es ist einfach erstaunlich, wie viele Publikationen aus allen Bereichen der molekularen Biowissenschaften zu diesem Thema erscheinen in höchstrangigen Zeitschriften. Jeden zweiten Tag gibt es eine wichtige Publikation zu dem Thema. Und diese Technologie bietet einfach Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Das sehen wir in der Forschung. Inwieweit das in die Anwendung führt, ist eine andere Frage. Ja? In der Forschung ist es jetzt schon klar, dass wir hier eine ganz deutliche Bewegung nach vorne haben. Ja, die Technologie ist vom Ansatz her, von dem Verfahren her so einfach, dass sie in jedem biologischen, molekularbiologischen Labor gemacht werden kann. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass man auf andere Technologien, die weniger effizient sind, die weniger genau sind, zurückgehen wird. Ja, warum sollten wir das tun? Was wir nicht wissen bisher oder nicht hinreichend wissen, ist tatsächlich die Frage, wie genau ist diese Technologie tatsächlich? Ja, also was wir nachweisen können ist, wir wollen hier eine Mutation einführen, die können wir sequenzieren, das sehen wir sofort, aber wir wissen in den meisten Fällen noch nicht gut, ob nicht andere Mutationen in der Erbinformation auftreten, und das müssen wir natürlich gerade bei gentherapeutischen Ansätzen beispielsweise wissen. Ja, was passiert sonst noch in der Erbinformation, wenn wir es bei Menschen anwenden beispielsweise? Für die Pflanzenzüchtung ist das sekundär, denn in der Pflanzenzüchtung spielen oft Target-Effekte eine geringere Rolle. Ich hatte ja die chemische Mutagenese genannt, da ist es standardmäßig so, dass im gesamten Genom irgendwelche Erbinformationen verändert sind, die aber die Pflanze als solche in vielen Fällen nicht beeinflusst in ihrer Physiologie. Und es könnte sein, dass die CRISPR-Technologie auch oft Target-Effekte hat, die genauso stark sind wie bei der chemischen Mutagenese, vielleicht weniger stark sind, das muss man einfach evaluieren. Das wissen wir noch nicht im Detail.
Das ist ja genau der Punkt, der Sie möglicherweise umtreibt.
Genau, also ich muss sagen, das, was ich vorhin gesagt habe, bezog sich in keiner Weise auf die Genomchirurgie. Also die Gentherapie ist da nicht so, dass wir jetzt schon viele Patienten mit solchen neuen Technologien in der Klinik hätten, aus einer Reihe von Gründen. Was ich auch noch korrigieren muss mit den Fördergeldern, also bei uns kommt da nichts an, vielleicht ist es. Aber das Problem, was ja eben angedeutet wurde, ist, dass wir wissen von diesen verschiedenen Technologien, dass die eben solche Schnitte auch setzen, wo sie es nicht tun sollen. Das wird natürlich problematisch, wenn ich über einen ganzen menschlichen Organismus denke und den therapieren möchte und jetzt von 10 hoch 10 Zellen rede und ich habe eine Off-Target-Effizienz, wie wir das nennen, also Schnitte an falschen Stellen von 0,01%, ist ja nicht viel, aber bei 10 hoch 10, dann sind das immer noch irgendwie 10 hoch 5 oder 10 hoch 6 Zellen. Das heißt, Millionen Zellen, die haben Schnitte, wo sie sie nicht haben sollen. Wenn ich also über große Organe nachdenke, dann muss ich mir auch über kleinste Nebenwirkungen Gedanken machen. Und da sind wir natürlich in der Gentherapie in einer anderen Situation, als wenn ich ausgehend von zum Beispiel bei der Mauszüchtung von einer Zelle ausgehe, die ich dann auch möglicherweise noch hinterher, bevor ich sie überhaupt eine Maus draus mache, noch kontrollieren kann. Wir arbeiten natürlich mit Patienten. Wir können nicht die Hälfte von den Patienten erstmal kontrollieren, sondern der Mensch kriegt die Zellen und die sind dann so verändert oder nicht. Wir haben natürlich da immer ein paar Jahre hinter der Laborforschung, die wir erstmal nutzen müssen, um die Technologie zu untersuchen. Und der Aspekt, der wichtig auch hier ist, wir können damit relativ einfach Gene ausschalten. Es ist schon wesentlich komplizierter, Gene zu korrigieren, aber wir können relativ schwierig irgendwas Neues in die Zellen zum Beispiel bringen, was wir ja oft in der Gentherapie machen. Also das heißt, es gibt die Anwendungen in der Gentherapie sind jetzt nicht so offensichtlich, nicht in jedem Fall so offensichtlich, wie sie für die Gentechnologie in der Forschung sind. Also für uns ist das ein super Mittel, um die Funktion eines Gens zu erforschen. Das können wir jetzt innerhalb von Tagen einfach in unserer Zellkultur, in den Zelllinien, die wir im Brutschrank haben, machen wir das Gen kaputt und sehen, die Zelle stirbt.
Aber bei der Masse von Informationen weiß man auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, überhaupt nicht, was dieser einzelne Buchstabe bedeutet. Also sprich, da kommen ja die epigenetischen Faktoren noch mit dazu. Also es hört sich so einfach an, da schalte ich das aus, aber letztlich weiß ich denn, wissen Sie denn, was Sie tun?
Ich denke schon, dass wir also in Patienten sowieso nur das tun werden, wo wir gut wissen, was wir tun. Ich kann ein Beispiel nennen, wo das sich sehr anbietet für so eine Gentherapie und wo wir zum Beispiel auch dran arbeiten. Es gibt ein bestimmtes Oberflächenprotein auf den T-Zellen, an das das HIV anbindet, also das HIV-Virus, was dann AIDS auslöst. Interessanterweise haben 1% der Europäer oder der Kaukasier, wie das in der Literatur heißt, haben dieses Protein nicht. Man weiß nicht so recht warum, da streiten sich die Forscher, es kommt offensichtlich irgendwie von den Wikingern. Muss denen irgendwann mal einen Vorteil gebracht haben, dass sie dieses Gen nicht haben. Also man dachte eine Zeit lang, es hat vor Pest geschützt, inzwischen denkt man über Pocken. Irgendwie hat die Abwesenheit von diesem Gen den Leuten einen Vorteil gebracht. Und gibt es jetzt 1% der europäischen und nordamerikanischen Bevölkerung, das sind also Millionen Leute, die haben das nicht und denen geht es gut, die haben überhaupt nichts. Und die Leute, die das Gen nicht haben, die kriegen keine HIV-Infektion. Das ist also der perfekte Schutz. Das hat man dadurch gefunden, dass man Leute hatte, Prostituierte oder Drogenabhängige, die zigmal mit HIV exponiert waren und nicht krank geworden sind. Dieses Gen auszuschalten ist also eigentlich sehr naheliegend, wenn jemand schon mit HIV infiziert ist, um den Immunzellen zu geben, die vor HIV geschützt sind, damit es ja eben nicht bis zur AIDS-Phase kommt und nicht an AIDS erkrankt. Und hier wissen wir, wenn wir das Gen ausschalten, kann eigentlich nichts passieren. Da gibt es auch inzwischen erste klinische Studien in den USA. Und das Wichtige ist dann zu gucken, es schneidet nirgendwo anders. Ne? Aber das...
Herr Fese, also Problem ist erkannt. Sie haben also gesagt, wenn ich jetzt mal ganz optimistisch in die Zukunft schaue, Genomchirurgie, HIV-AIDS, zu lesen ist, bestimmte Faktoren für Herzinfarkt. Also da gibt es große Potenziale. Bei Ihnen ist es einfacher, habe ich verstanden. Ja. Also doch das Ende aller Probleme, Ausrufezeichen.
Also vielleicht komme ich auf Ihre letzte Frage zurück. Die Frage, wir verändern dort etwas und verstehen wir das denn wirklich? Mhm. Ja, also normalerweise, wenn wir eine Kulturpflanze verändern wollen, damit sie vielleicht toleranter ist gegenüber Mehltau oder eine andere Eigenschaft gewinnt, dann kennen wir die Funktion dieser Gene und können sie modifizieren. Ja? Und machen dann eine Aussage zur Funktion dieses Genes relativ zur Mehltau-Toleranz. Ja? Wohingegen, wenn wir eine klassische Mutagenese machen und mit Chemie draufgehen und irgendwo in der Erbinformation Mutationen herstellen, wissen wir in der Regel gar nicht, was wir verändert haben. Wir sehen es nur am Ergebnis. Aha, da ist eine Pflanze, die ist tolerant gegen irgendetwas, aber wissen überhaupt nicht, was wir verändert haben. Ja? Das heißt, wir sind da eigentlich noch viel blinder als bei einer Technologie, wo wir von vornherein genau sagen, okay, da müssen wir eingreifen, da müssen wir eingreifen. Auf der anderen Seite kann man natürlich mit diesen Sequenziertechnologien, die ich dargestellt habe, heute ohne weiteres hingehen und kann sagen, ich mache eine chemische Mutagenese, suche mir die Pflanze raus, die einen höheren Ertrag habe und gucke dann mal, was auf der Ebene der Erbinformation eigentlich verändert wurde. Ja? Also andersherum. Mhm. Ja? Das kann man eben mit der Sequenziertechnologie machen. Zu Ihrer letzten Frage. Ich glaube, wir haben bei der Pflanzenzüchtung mit den Technologien CRISPR-Cas oder auch TALENs tatsächlich etwas weniger Probleme als bei der Gentherapie, weil wir in der Pflanzenzüchtung tatsächlich akzeptieren können, dass wir hier andere, vielleicht unspezifisch auftretende Mutationen im Genom mit drin haben. Das ist etwas, was wir in der Züchtung immer haben. Ja, wir haben es mehr oder weniger stark, habe ich ja versucht zu erklären, über die chemische Mutagenese. Also ich glaube, damit können wir etwas leichter umgehen als mit Off-Target-Effekten in der Gentherapie.
Gut, nun ist es eine über die Naturwissenschaft hinausgehende Arbeitsgruppe. Herr Taubitz, Sie waren sicherlich derjenige, vermute ich mal, der dann also immer kräftig Wasser in den Wein gegossen hat und gesagt hat, also da habe ich aber Bauchschmerzen, weil von German Angst ist geredet worden. Also es ist ja immer so, die Bedenkenträger müssen erst einmal, dazu gehört natürlich ein Jurist, sagen, das geht nicht, weil...
Nicht alle Juristen sind per se Bedenkenträger, sondern die wichtige Aufgabe eines Juristen besteht auch darin, erstens die Forschungsfreiheit hochzuhalten. Das ist ein wichtiges Grundrecht in unserer Verfassung, aus gutem Grund. Und die Forschungsfreiheit ist nicht nur geschützt im Hinblick auf bestimmte therapeutische Erfolge, bessere Umwelt oder was weiß ich, sondern die Forschung ist um ihrer selbst willen von unserem Grundgesetz geschützt. Also auch das ist die Aufgabe des Juristen, die Freiheitsräume in unserer Rechtsordnung offen zu halten. Aber natürlich muss er auch die Grenzen sehen und da gibt es große Unterschiede zwischen diesen beiden Bereichen, wenn ich das mal so personal festmachen darf. Dort geht es um Forschung am Menschen. Dort geht es um Forschung an Pflanzen. Und die Pflanzen haben natürlich keine Grundrechte. Die Pflanzen haben natürlich keinen
Pflanzen. Da wären aber ja. Pflanzenethiker ganz andere Auffassung sein.
Ja, die Pflanzenethiker, aber ich spreche hier als Jurist. Und jedenfalls nach unserem Grundgesetz haben die Pflanzen keine eigenständigen Rechte. Und deswegen geht es bei dem Themengebiet von Herrn Müller-Röber nur indirekt um den Menschenschutz. Aber es geht um den Menschenschutz. Vom Gentechnikgesetz her betrachtet geht es da nicht so sehr darum, was tun wir den Pflanzen an, sondern was passiert mit den Menschen, die diese Pflanzen hinterher essen, die sie verzehren, bekommen sie Allergien und so etwas. Und das ist natürlich auch noch nicht ausgemacht, wenn das in der Pflanzenwelt einfacher zu überblicken ist, wie die Pflanze sich verändert, dann wissen wir natürlich noch lange nicht, wie diese gentechnisch veränderten Pflanzen dann später auf den Menschen oder auf die Tiere wirken, wenn sie denn verfüttert werden, gegessen werden und so weiter. Das ist also eine andere Ebene und auch die muss natürlich bedacht werden, wenn es um die Frage geht, welche Folgen hat das wiederum für uns und natürlich auch für die Umwelt. Dort blicken wir auf den einzelnen Menschen, welches Risiko muten wir ihm zu? Dort müssen wir auf die Umwelt und auf die Menschen und Tiere blicken, die später dann davon betroffen sind.
Die Erfinder dieser speziellen oder Erfinderinnen dieser speziellen Genomchirurgie-Methode, Jennifer Doudna aus Berkeley und Emmanuel Carpentier von der Medizinischen Hochschule Hannover, zumindest teilweise war sie dort, haben die Wissenschaftler, wie man hören konnte, an Herrn Müller-Röber begeistert. Die Patentanwälte allerdings streiten um die Urheberschaft, wenn ich das richtig sehe, um die Intellectual Property Rights. Es gibt einen Herrn Feng Zhang mit seiner Editha Medicine, der das für sich reklamiert und das ist ein Milliardengeschäft, was dahinter vermutet wird. Diesen Ausflug muss man jetzt mal machen. Und Frau Carpentier, glaube ich, ist da gar nicht amused. Jetzt mal auch wirtschaftlich gesehen, das hat ja Potenziale, vermute ich.
Ja, warum auch nicht?
Also die Patentlage dazu kenne ich nicht, die interessiert mich zunächst mal als Grundlagenforscher auch gar nicht. Wir können die Technologie ja nutzen im Labor und weiterentwickeln, aber es deutet sich schon an, dass man damit auch Geld verdienen kann. Derjenige, der das Patent in der Tasche hat, hat möglicherweise ein gutes Geschäft damit.
Dann haben Sie Probleme mit der Forschung?
Nee, haben wir nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, in der Forschung können wir unabhängig weiterforschen. Ja. Solange wir kein Geld damit verdienen wollen, haben wir überhaupt keine Probleme. Wir können jegliche Technologien nutzen, auch wenn sie patentrechtlich geschützt ist, solange wir in der Forschung bleiben, in einer Universität beispielsweise oder einem Max-Planck-Institut. Anders wird es natürlich, wenn
bei
wir Geld...
Bei uns wird es ein bisschen schwieriger. Bei uns wird es natürlich schwieriger, weil... Ja. In dem Moment, wo es darum geht, die Sachen in die Klinik zu bringen, sind die Kosten so hoch, dass irgendjemand das finanzieren muss.
Okay, gut.
Und diese klinischen Studien, der Vaterstaat hat ja auch kein Geld. Insofern ist der Forscher, der das wirklich, wie wir sagen, translational in die Klinik bringen möchte, gehalten, sich einen Partner zu suchen, der ihm das bezahlt. Und natürlich bezahlt einem das kein Partner, wenn er nicht dann irgendwann mal Geld verdienen kann. Also wir können auch klinische Studien durchführen. Da sind Patente kein Hindernis, theoretisch, aber praktisch muss sie jemand bezahlen. Und die Bezahlung ist wesentlich einfacher, wenn man sagen kann, okay, das ist was, wo man später auch das benutzen kann, um Patienten damit zu behandeln. Und das kann natürlich sein, man entwickelt was und dann irgendjemand dann sagt, ich habe dafür ein Patent, Pech gehabt. Und dann darf man das gar nicht benutzen am Patienten. Das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, wo wir uns in der universitären Forschung befinden, dass wir jetzt, was sich auch in den letzten 15, 20 Jahren massiv geändert hat. Vor 20 Jahren war das noch ganz böse, wenn man Patente macht. Und jetzt hat jede Uni ihre Patent-Office-Anwälte, die dafür sorgen, dass man möglichst alles patentiert, was man macht. Was ja für die normale Grundlagenforschung nicht hinderlich ist, im täglichen Leben ein bisschen hinderlich ist, wenn man sich selber darum kümmern muss, aber jetzt für Umsetzungen in Anwendungen durchaus hinderlich sein kann.
Dazu noch mal ganz kurz. Also solange wir eine Technologie, zum Beispiel CRISPR-Technologie, anwenden im Labor und stellen da eine wohlschmeckende Tomate her, machen wir nicht, aber nehmen wir das mal an, dann kann ich das tun, kann das auch publizieren. Wenn ich aber diese Tomate dann nehme und mache meine Firmenausgründung und möchte Geld verdienen oder die Universität möchte Geld verdienen daran, dann ist die Situation eine ganz andere und dann spielen natürlich Patente wirklich eine Rolle und da muss man Lizenzen bezahlen. Aber das andere, was ich noch sagen wollte, die CRISPR-Technologie, die ist von den Wissenschaftlern quasi als Open Access freigegeben. Ja? Sie können als Wissenschaftler alle diese Werkzeuge, die Sie da brauchen, die können Sie für ein Apfel und ein Ei bestellen. Ja? Dann haben Sie gar keine Restriktion. Ja? Jeder Wissenschaftler kann diese Technologie nutzen, kann sie weiterentwickeln. Und das ist eben tatsächlich so freigegeben worden, um jedem und jeder die Möglichkeit zu geben, dort voranzuschreiten.
Ich sage mal ganz despektierlich, jeder darf rumschnippeln am Genom.
Naja, also jeder Molekularbiologe hat ja Molekularbiologie gelernt, das hat er studiert. Er muss sich nach der Rechtslage richten, es gibt ein Gentechnikgesetz. Die Wissenschaftler müssen ihre Aufzeichnungen machen, das wird kontrolliert regelmäßig. Die Behörde kommt, schaut sich das an, wird das ordentlich gemacht, wird es nicht ordentlich gemacht. Also es ist nicht so, dass wir als Wissenschaftler an jedem und allem rumschnippeln können. Es gibt auch verschiedene Sicherheitsstufen. Zum Beispiel könnten wir bei uns im Institut keine Experimente an einer höheren Sicherheitsstufe machen, haben wir einfach keine Zulassung dafür. Sie könnten das wahrscheinlich machen. Also rumschnippeln ist es, glaube ich, nicht so oder weiteres. Wir haben natürlich unsere wissenschaftliche Fragestellung. Ja? Wir haben unsere Hypothesen, wir haben unsere Forschungsgebiete und innerhalb dieser Forschungsgebiete versuchen wir natürlich das System, die Pflanze oder andere Modellorganismen besser zu verstehen. Ja? Und dazu nutzen wir natürlich auch diese Technologien.
Herr Taubert, Sie haben es ja schon angedeutet, so eine neue Technologie, die sich rasant entwickelt, ist ja nicht sofort auch im Gesetz verankert. Reichen die Gesetze, die wir haben, aus oder müssen sie verändert werden? Und vor allen Dingen, wir sind ja mittlerweile denn doch eher europäisch verbandelt.
Herr Müller-Röber hat schon angedeutet, dass es derzeit umstritten ist, welche dieser neuen Methoden tatsächlich vom Gentechnikgesetz hier in Deutschland beziehungsweise von den europäischen Richtlinien erfasst werden. Da gibt es zum Teil Unterscheidungen, zu denen ich mich als Jurist auch frage, warum sind die eigentlich so sinnvoll? Also beispielsweise werden manche dieser Technologien fallen nicht unter die Beschränkungen des Gentechnikgesetzes, sofern sie nicht freigesetzt werden, die entsprechenden Organismen. Also es sind gentechnische Modifikationen, aber sie unterfallen bestimmten Schutzvorschriften nicht, sofern sie nicht freigesetzt werden. Dahinter steht natürlich eine Philosophie, ist das risikoreich oder ist das nicht risikoreich? Und insofern müssen uns dann die Naturwissenschaftler, müssen uns bzw. den Politikern verdeutlichen, welche Risiken sind damit verknüpft und darf es und soll es tatsächlich unter bestimmte Risikoregime, Gentechnikgesetz und so weiter fallen. Und neue Technologien werfen natürlich Fragen auf. Wird denn diese neue Technologie von den alten Gesetzen erfasst, ja oder nein? Und je genauer definiert ein Gesetz eine bestimmte Risikolage, umso größer ist die Gefahr, dass eine neue Technologie dann nicht davon erfasst wird, von dieser genauen Definition.
Und dann gilt, es ist möglich, weil Sie ja vorhin sagten, Forschungsfreiheit sagt, was nicht verboten ist, ist möglich.
Wenn es von einem bestimmten Gesetz nicht erfasst ist, ja klar, dann gelten die Sicherheitsbestimmungen dieses Gesetzes nicht. Ganz selbstverständlich. Dann gibt es trotzdem noch Auffangmöglichkeiten. Also unterstellen wir mal, da würde ein ganz gefährlicher Organismus geschaffen und der Forscher würde sagen, ich will den freisetzen, dann würden letztlich die Polizei- und Ordnungsgesetze der Länder noch als letzte Auffanglinie greifen. Also um es insofern deutlich zu sagen, es gibt keinen rechtsfreien Raum.
Herr Müller-Röber, im Labor können Sie ja, haben Sie beschrieben, so ziemlich alles machen. Sie können also, bleiben wir mal bei der wohlschmeckenden Tomate oder bei dem Weizen, der mehltauresistent ist, aber Sie haben hierzulande keine Möglichkeit mehr, ein Gewächshaus oder ein Feld zu nehmen und diese Pflanzen rauszubringen, zumindest weil Sie dann die Feldzerstörer haben. Oder ist diese Technologie nun so, aus Ihrer Sicht habe ich das so verstanden, dass da man eigentlich gar nichts gegen haben könnte?
Also zunächst mal, wir können unsere Experimente natürlich im Gewächshaus machen.
Okay, auf dem Feld nicht.
Da haben wir keine Probleme.
Ja.
Im Feld sieht es natürlich ganz anders aus. Es gibt ja im Augenblick, glaube ich, keine Freisetzungsexperimente mehr, weil Felder einfach häufig zerstört wurden. Es ist auch teuer, so ein Experiment zu machen. Und wir selbst machen solche Experimente auch nicht, haben sie noch nie gemacht. Kollegen von uns haben es gemacht. Was jetzt Pflanzen angeht, die über die CRISPR-Technologie verändert wurden, hängt natürlich auch von der Modifikation ab, aber nehmen wir mal an, wir haben eine kleine Mutation eingeführt über CRISPR, die würde keiner meiner Kolleginnen und Kollegen ins Feld setzen derzeit, weil einfach nicht klar ist, wie mit diesen Pflanzen umgegangen werden muss. Ja? Also da müssen wir einfach abwarten, wie am Ende die Politik entscheidet und die Zulassungsbehörden entscheiden, was CRISPR-veränderte Pflanzen angeht oder Pflanzen, die mit ähnlichen Technologien verändert wurden. Meine Beurteilung solcher Pflanzen ist dahingehend, dass man hier natürlich genau, auch wieder wie immer, schauen muss, was ist eigentlich verändert worden. Hat man ein Gen mit dieser Technologie eingeführt? Hat man kein Gen eingeführt? Wenn ja, was ist es für ein Gen? Ist nur eine kleine Mutation gemacht worden? Sind viele Mutationen gemacht worden? Also gibt es natürlich auch Abstufungen in der Einschätzung. Aber am Ende, wenn wir Veränderungen in das Pflanzengenom einführen, die im Ergebnis denen entsprechen, die wir auch mit der chemischen Mutagenese machen, die wir mit Röntgenstrahlen, Neutronenstrahlen machen, also diesen ganzen klassischen Methoden, wenn vom Ergebnis her das Gleiche entsteht, ja, und wir keine transgene Situation haben, also gar kein Fremdgen eingeführt haben, also dieses Cas9-Protein auch gar nicht drin haben als Gen, dann würde ich persönlich die Meinung vertreten, ja, diese Pflanzen, die sollen wir genauso behandeln wie die, die wir über Chemie oder Röntgenstrahlen mutagenisieren.
Gut, das sehen Sie so. Wir haben sicherlich gleich Gelegenheit, nochmal zu überlegen, ob das alle so sehen. Es ist ja, um das nochmal klar zu machen, es ist ja das, was diese Genomchirurgie mit CRISPR-Verfahren ausmacht. Sie überspringen ja einige Stufen und haben am Ende die K.O.-Maus zum Beispiel oder den Weizen, der dann fortpflanzungsfähig, also vererbbar mit seinen Anlagen ist. Also es ist sozusagen für die Ewigkeit in die Natur hineingegeben. Ähnlich wäre es, wenn es denn mal soweit wäre, auch bei menschlichen Eingriffen. Und das ist juristisch unbedenklich?
Wir Juristen und auch die Politiker sind noch nie auf die Idee gekommen, die Evolution zu unterbinden, zu verbieten. Das passiert tagtäglich in der Natur. Und dann muss man sich doch fragen, worin besteht wirklich der substanzielle Unterschied, ob bestimmte Veränderungen von uns Menschen gemacht werden oder ob sie auf natürliche Weise in der Natur entstehen. Und da muss man natürlich eine verantwortliche Nutzen-Risikoabwägung, insbesondere auch Risikoabwägung, vornehmen. Das haben beide ja auch betont, dass das geschehen muss. Und ich sage nochmal, ne, es ist ein Unterschied, ob das in den Pflanzen geschieht. Da geht es um die mittelbaren Wirkungen. Bei den Versuchen am Menschen geht es schon um den Patienten, der konkret behandelt wird und um dessen Gesundheit wir uns natürlich Sorgen machen müssen.
Wenn ich da noch dazu sagen kann, zum einen kann ich das natürlich nicht entscheiden, ob ich so eine klinische Studie durchführe oder nicht, sondern da sind sehr viele Institutionen dazwischen geschaltet und von meiner Idee, das zu machen, bis zum ersten Patienten dauert das Jahre, weil ich sehr viele Anforderungen erfüllen muss. Also in Deutschland gibt es da zuständige Institutionen wie das Paul-Ehrlich-Institut, es gibt die lokalen Ethikkommissionen und die alle werden da mitreden, bevor sowas überhaupt in den Patienten kommt. Also sie müssen sich jetzt keine Sorgen machen, dass ich sozusagen eine Idee habe und dann am nächsten Tag das mal schnell probiere. Das ist das eine. Und das andere, dessen wir uns bewusst sein müssen, ist, wenn wir die Gentherapie zum Beispiel als Therapie sehen für Patienten mit extrem schweren Krankheiten wie Krebs, dann sind die Alternativen, die wir benutzen, Chemotherapie, Bestrahlung, extrem mutagene Verfahren. Wir benutzen Verfahren, die einfach ganz viel kaputt machen im Körper. Das wissen Sie alle von bekannten Verwandten, die eine Chemotherapie bekommen hat, dass das jetzt nicht gerade das ist, was man möchte, also dass das genau den Tumor noch umbringt, sondern eben gerade ganz viele Sachen macht, die es nicht machen soll. Wir machen Chemotherapie auch bei Patienten und Patientinnen, die irgendwie noch zeugungsfähig oder empfängnisfähig sind und noch Kinder kriegen dann hinterher. Und da haben wir mutagenisiert und da wissen wir gar nicht, was wir getan haben. Das ist auch eine Realität. Wenn wir jetzt verbieten würden, Mutagenese zu machen, müssten wir alle Patienten, die wir mit Chemotherapie behandelt haben, erstmal ausschließen vom Kinderkriegen, weil die ja möglicherweise Mutationen haben, diese Kinder. Wir würden ja auch keine Chemotherapie bei einer Krankheit machen, wo man das nicht machen braucht. Es ist immer eine Abwägung. Das gilt für jede Therapie und es gilt natürlich für die Gentherapie genauso. Wir können keine Gentherapie machen, um Farbenblindheit zu heilen, sagen wir mal. Das wäre also verrückt und würde keiner auf die Idee kommen. Aber natürlich, wenn jemand eine tödliche Krankheit hat, dann kann man ein höheres Risiko eingehen als bei einer Krankheit, die relativ unbedeutend für die Lebensqualität ist, sagen wir mal. Und das ist das Spannungsfeld und das gilt nicht nur für die Gentherapie, sondern für jede neue Therapieform und auch für die etablierten Therapieformen.
Und die brauchen so ihre Zeit. Sie hatten ja diesen Entwicklungsstrahl 87 angefangen mit den ersten CRISPR bis dann 2012 der Durchbruch und jetzt, wenn Sie jetzt mal kurz in die Zukunft schauen, 2012 der Durchbruch, wann denken Sie, wir lieben ja, Journalisten lieben ja Zahlen, wann könnte realistischerweise, nachdem alle Tests und juristischen Fragen geklärt sind, das dann wirklich, nein, nicht das Ende, aber sozusagen doch eine Lösung für viele Probleme darstellen?
In der Gentherapie, habe ich ja schon gesagt, wird das sicher nur für einige bestimmte Indikationen anwendbar sein in der nahen Zukunft. Aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahren eine Reihe von Studien haben werden, wo diese Technologien benutzt werden. Und so eine Anwendung wie HIV ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass es da in 5, 6 Jahren auch ein Produkt geben könnte, wo eben die Zellen durch so eine neue Technologie vor HIV geschützt werden.
Herr Müller-Röber, bei den Pflanzen?
Naja, 2012 war diese Publikation, jetzt 2,5 Jahre später gibt es eine ganze Reihe an Publikationen, wo eben technisch nachgewiesen ist, dass man auch an Kulturpflanzen, nicht nur an der Modellpflanze, sondern tatsächlich an Kulturpflanzen, Weizen hatte ich genannt, Reis ist gezeigt worden, Sojabohnen ist gezeigt worden, wo man mit dieser Technologie oder Nuklease-Technologien, diesem molekularen Schirm, tatsächlich etwas machen kann. Es ist ein bisschen schwer vorherzusagen, wie schnell das jetzt weitergeht. Das liegt unter anderem daran, dass, also wir haben gerade vor ein paar Tagen mit einer Firma gesprochen, haben die Firma gefragt, ja, macht ihr das denn? Und die Aussage der Firma war, nee, im Augenblick machen wir es nicht, weil wir die Patentlage nicht einschätzen können. Ja, das ist genau der Punkt, den Sie vorhin ansprachen. Da ist offensichtlich etwas noch unklar, wer hat eigentlich das Patent in der Tasche und wer muss dann wem irgendwelche Gelder zahlen. Ja, das ist aber kein technisches Argument, sondern es ist einfach ein Argument der Patentsituation. Deswegen steigen die Firmen nicht ein. Von daher ist natürlich auch schwer zu sagen, wie schnell diese Technologie auf dem Feld erscheinen wird. Nehmen wir mal an, diese Probleme gäbe es nicht, ja, und die Firmen könnten direkt einsteigen, dann wäre meine Prognose, in 5 bis 7 Jahren vielleicht hätte man die ersten Pflanzen mit CRISPR-Technologien hergestellt, sind auf dem Acker. Man muss ja nicht nur die Genveränderung vornehmen, sondern man muss ja auch solche Pflanzen testen im Feld. Man muss gucken, haben die tatsächlich neue Eigenschaften, bestätigen sich die Eigenschaften an unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Jahren. Also das dauert natürlich dann immer noch, ja, bis man etwas hat, was man dann auch an den Landwirt geben kann.
Okay, Ende des Jahrzehnts ist also so ein Zeitrahmen, mit dem man arbeiten kann. Ich bleibe mal bei der grünen Gentechnologie und wir haben also andere Bereiche ebenfalls, wo wir, ich sagte es am Anfang, riesige Debatten haben. Das Kind ist wahrscheinlich bei der grünen Gentechnologie zumindest hierzulande in Brunnen verschwunden und wird vielleicht nicht mehr zum Vorschein kommen. Wir wollen keine Gene in den Tomaten. Wir lieben das ja als Journalisten, so eine Umfragen, die es vor Jahren gegeben haben. Eine Mehrheit in Europa war der Meinung, nee, also Gene haben in Tomaten nichts zu suchen. Dagegen ist doch unendlich schwer anzukämpfen. Und ist die Befürchtung bei Ihnen nicht auch da, dass es genauso wiederkommen könnte? Weil Gen, bei allen stellen sich die Nackenhaare aufrecht. Herr Toppitz, Sie sind so entspannt lächelnd und
ja,
denken.
Also das ist auch für die Gesellschaft immer eine Frage der Nutzen-Risikobewertung. Wenn für die Leute ein Nutzen sichtbar wird und wenn hinreichend klar ist, dass die Risiken nicht da sind, dann wird da, glaube ich, auch ein Umdenken stattfinden. Aber im Moment ist auf diesem Gebiet eine nüchterne Nutzen-Risiko-Abwägung, findet einfach nicht statt. Das ist auch eine Frage von gesellschaftlichen Prozessen, zu denen Sie natürlich auch als Journalisten beitragen. Wie transportiert man ein Thema? Wie macht man den Leuten klar, dass ein Nutzen da ist oder ob kein Nutzen da ist? Also ich will das jetzt auch nicht im Sinne von Schönfärberei darstellen, ne? Wenn es Risiken gibt, müssen sie benannt werden. Aber wenn es einen Nutzen gibt, muss er auch genauso benannt werden. Und da muss eine Abwägung stattfinden. Und wir sehen ja bei der Kernkraft, dass eine Gesellschaft unter Umständen auch in ihrer Nutzen-Risiko Risikobewertung völlig umswitcht, also ein anderes Ergebnis erzielt. Früher haben wir die Kernkraftwerke gebaut in Deutschland, jetzt haben wir uns entschieden, sie nicht mehr zu bauen. Und so kann es umgekehrt natürlich auch eine andere Nutzen-Risiko-Abwägung bezogen auf die grüne Gentechnologie geben.
Sie sind ein Optimist.
Ja, das sind gesellschaftliche Prozesse, die niemand vorhersagen kann. Ja. Da bin ich auch nicht der Prophet, der da sagen kann, weil das eine nützliche Technik ist, weil sie nur Nutzen und keine Risiken bringt, deshalb wird die Gesellschaft umdenken. Gesellschaften reagieren manchmal auch irrational. Das ist ihr gutes Recht.
Herr Fese. Ihre Frage hat mich darauf gebracht, dass die grüne Gentechnik jetzt ein super Argument hat, wenn die Leute sagen wollen, wir wollen keine Gene in den Pflanzen. Da kann Herr Müller-Röber sagen, wir haben jetzt 3 rausgenommen.
Nein, vielleicht noch einen anderen Punkt. Also den Verbrauchernutzen darzustellen, das ist nicht trivial. Ja? Wenn man da eine Weizenpflanze hat, die gegen den Mehltau resistent ist und ich muss das Fungizid nicht mehr drüber sprühen, ja? Das ist natürlich etwas, was dem Landwirt hilft, ja? Und was dem Verbraucher am Ende auch hilft möglicherweise, weil einfach die Fungizidbelastung, also die Giftstoffbelastung im Nahrungsmittel geringer ist. Aber dass das beim Verbraucher sichtbar wird, ist eine ganz andere Frage.
Herr Müller-Röber, das wissen Sie, das weiß ich. Ich kriege regelmäßig Mails über Mails, wo immer wieder gesagt wird, bei der Gentechnik, Nutzung in der Landwirtschaft ist der Fungizid, der Herbizidverbrauch gestiegen, alle Käfer und sonstige Tiere sterben und das verbreitet sich. Da sind wir doch machtlos. Antwort aus dem Publikum.
Genau, so das Publikum muss sein. Wir sendeten eine Diskussion unter dem Thema Genomchirurgie, das Ende aller Probleme? Fragezeichen. So hatte die Veranstaltung am 11. Februar 2015 die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften genannt.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.